Wir hören auf das Wort Gottes für diesen Sonntag und finden es im Römerbrief in Kapitel 5. Römer 5, die Verse 1 bis 11. Paulus schreibt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestählt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen.
Die ersten vier Kapitel des Römerbriefes liegen hinter uns. Damit haben wir schon eine Menge geschafft. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Teil des Römerbriefes ab Kapitel 5. Und wir merken sofort, schon bei der Formulierung von Paulus, jetzt geht da auch die Sonne auf. Jetzt haben wir dieses mühsame Stück der ersten vier Kapitel einigermaßen hinter uns. Ich muss trotzdem noch mal ein paar Sätze dazu sagen, weil man das fünfte Kapitel nicht ohne die ersten vier lesen kann. Was haben wir da eigentlich gehört und gelesen die letzten Monate? Kapitel 1, wo mit einer vernichtenden Klarheit die geballte Gottlosigkeit der Welt beschrieben wurde, der keiner entgehen kann. Kapitel 2, wo die ganze Fadenscheinigkeit von Moral und Anstand und von Scheinfrömmigkeit entlarvt wird und alles nichts bringt. Was immer wir tun, es bringt alles nichts. Kapitel 3 enthält noch ein paar saftige Ohrfeigen für alle, die immer noch glauben, dass der Mensch nur wollen muss. Und über Kapitel 3 müssen wir eigentlich noch ein paar Stunden reden, weil das immer noch die Linie ist, auf der unzählige Menschen leben, auch viele in Gemeinden leben. Der Mensch muss nur wollen, und wenn der nur genug will, dann kann er auch. Das ist ein Grundsatz, den wir immer wieder sehen. Wenn man seine Kinder richtig erzieht, dann wird auch was draus. So einfach ist das, jedenfalls nach dem, was viele glauben und sagen und wie sie leben. Klar, man kann mit guter Erziehung enorm viel erreichen, aber gute Erziehung und alles Bemühen, auch alles Zähne zusammenbeißen, hilft nichts, wenn es darum geht, dass wir das Grundproblem der Welt lösen wollen. Und das Grundproblem, nämlich die Sünde des Menschen, der Schaden, das Unheil, das von Generation zu Generation weitergereicht wird, weitergeht, das wird nicht gelöst, und das ist kein Randproblem. Das wird immer so getan, als wenn wir immer nur von Sünde reden würden, als von etwas, das sei so etwas am Rande, worüber man auch nachdenken könnte. Das muss uns aber klar sein, dass das das Hauptproblem ist, sowohl in unserem kleinen Leben als auch da, wo wir untereinander zusammen sind, als auch in dieser ganzen Welt mit ihren allen Erscheinungsformen. Immer geht es um den Zerbruch des Menschen. Da ist nicht einer, der gerecht ist, auch nicht einer. Und Paulus sagt immer wieder, macht doch die Augen auf, seht euch die Welt an, egal wo ihr hinseht, ob Juden, Griechen, Heiden, ob sie fromm sind oder gottlos, liberal oder gesetzestreu, unterm Strich heißt es immer dasselbe, da ist nicht einer, der gerecht ist, auch nicht einer. Ebenfalls Kapitel 3, ein ganz nüchterner Hinweis, überraschend, auf das Kreuz Jesu. Also nicht das große, strahlende, sondern so am Rande erwähnt, da ist noch das Kreuz Jesu, wo sich jeder Jude damals, auch jeder Grieche damals fragte, was soll denn das jetzt? Wofür brauchen wir jetzt das Kreuz? Was fängt man damit an? Warum spricht Römer 3 plötzlich von diesem Kreuz, das vorher gar nicht deutlich aufgetaucht ist? Denn wir brauchen es eigentlich nicht. Was haben wir mit diesem schäbigen Kreuz zu tun? Wir haben das Gesetz, wir haben Intelligenz, wir haben Weisheit, wir sind klug genug. Wir brauchen dieses Kreuz nicht. Und dann das etwas verwirrende Kapitel 4, wo es um Abraham ging, den Vater Israels, auf den sich so viele gern berufen. Juden, Christen, Muslime, viele andere, die sagen, wir haben Abraham zum Vater. Sie meinen das ganz unterschiedlich, aber sie alle reden so. Und sofort kommt der Einwand, bei Paulus zumindest, wenn er sagt, durch den Glauben wurde Abraham gerecht. Und die Fragen, die er dann erwähnt nebenbei, nämlich die Frage, wie wird man denn gerecht? Und um die Frage der Beschneidung, plötzlich taucht hier ein Thema auf, das wir bis dahin gar nicht im Blick hatten, nämlich wenn Paulus sagt, wann genau wurde eigentlich Abraham beschnitten? Wer braucht sowas? War er schon beschnitten oder war er noch nicht beschnitten, als er durch Glauben gerecht gemacht wurde? Und wir werden sehen, wir brauchen das sehr, sehr dringend, dass wir das sehr präzise beantworten können, wann das denn genau war. Dann kommt der Einwand, dass Abraham natürlich auch geglaubt habe. Wir haben nach dem letzten Gottesdienst an verschiedenen Stellen darüber gesprochen, dass er auch ein Vorbild des Glaubens sei, aber er hat doch auch das Gesetz gehalten. Ja, man muss es wie Abraham machen, man muss glauben und das Gesetz halten. Dann ist man in dieser Spur des Abraham und dann sagt Paulus, welches Gesetz hat Abraham nochmal gehalten? Was war das nochmal? Und stellt fest, das Gesetz Israels war es nicht. Das Gesetz, das durch Mose gegeben war, das war es nicht. Denn das kam erst 430 Jahre danach, sagt Paulus im Galaterbrief. Das Gesetz, das durch Mose gegeben ist, war noch lange nicht in Sicht. Auch die Beschneidung Abrahams war noch nicht geschehen. Das kam erst noch. Nachdem er gerecht gemacht war aufgrund seines Glaubens, welches Gesetz hat Abraham also gehalten? Gar keins. Man wird also ohne Gesetz gerecht. An Abraham lernen wir das, sondern allein durch den Glauben. Und Paulus sagt, dieses Gesetz, dass man allein durch den Glauben gerecht wird, gilt seit Abraham. Und das hat sich nie mehr geändert. Das wurde nie wieder zurückgenommen. Es hat nie etwas anderes gegolten. Es wurde niemals aufgehoben. Man wird gerecht von Anfang an, zumindest seit Abraham, durch den Glauben, und es gibt keine andere Weise, keinen anderen Weg, als gerecht zu werden, als allein durch den Glauben. Darum geht es Paulus, das nachzuweisen, es gibt von Anfang an nur diesen einen Weg. Und will damit deutlich machen, ich habe hier nichts Neues erfunden mit dem Neuen Testament. Das war keine gute Idee von mir oder von Jesus oder von irgendjemandem sonst, sondern das war von Anfang an nie anders. Und es gilt bis heute für alle, die da glauben, für alle, die an den Gott glauben, der sich in Jesus offenbart hat. Und jetzt wird es immer präziser, immer klarer, immer deutlicher. Es gilt für alle, die glauben, dass sie vor allem im Kreuz Jesu das eine und wahre Gesicht Gottes vor sich haben, der sich selbst hingibt als Erlösung für eine verlorene Welt. Und nur wenn wir diesen Gott sehen können, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich am Kreuz hingibt für eine verlorene Welt, dann haben wir den Gott, um den es geht. Das Lamm Gottes, der sich selbst zum Lamm macht, der sich selbst hingibt und wir in ihm immer das Gesicht dieses ewigen, lebendigen Gottes sehen. Das haben wir an Abraham zu lernen und darum geht es in diesen ersten vier Kapiteln, dass das Heil, auch unser Heil und das Heil Israels und das Heil der Welt, einzig und allein im Glauben an diesen Sohn Gottes liegt und nirgends sonst, nicht in unserem Handeln, nicht in unserem Wollen, nicht in dem, was uns alles so gelingt, sondern in diesem Glauben an den Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Wenn wir das haben, dann haben wir Leben, dann haben wir ewiges Leben, dann haben wir alles, alles, was man nur haben kann im Glauben. Und wir merken, es geht hier nicht um einen Allerweltsglauben. Es gibt ja viele, die sagen, ungläubig bin ich ja auch nicht. Wir haben so viele schon gesehen und gehört, die gesagt haben, ich bin ja getauft, ich bin konfirmiert, wir haben uns kirchlich trauen lassen, wir lassen unsere Kinder taufen. Was wollt ihr eigentlich noch? Aber das ist nicht das, was gemeint ist. Manche singen sogar in irgendeinem Kirchenchor mit, jetzt kommt die große Zeit der großen Aufführung, Matthäus Passion, Johannes Passion und andere große Konzerte. Ich denke, dass manchmal, wenn ich diese Chöre und diese Sänger sehe, wie die mit einer Inbrunst und mit einer Stimmengewalt dann ihre Texte singen, ob die eigentlich ahnen, nur ahnen, was sie da eigentlich singen. Dass es nicht einfach nur um Frömmigkeit und Tradition und große, gewaltige Bilder geht, sondern es geht um den Glauben an den lebendigen Gott, der sich im Kreuz Jesu selbst für uns dahingibt. Und es gilt, in keinem anderen ist das Heil. In keinem anderen haben wir diesen Zugang zum Vater. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber durch mich kommt jeder zum Vater, der kommt. So einfach. Und für manche doch so schwer. Wir glauben an den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn das gilt, wenn dieser Glaube an Jesus Christus gerecht macht und wenn wir diesen Glauben an Jesus haben, dann haben wir jetzt auch diese große Klarheit von Kapitel 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Das ist eine Verbform, eine Form der Beschreibung, die eindeutig ist, wo es kein vielleicht, kein vorläufig, kein man muss aber auch und vielleicht gelingt es ja doch noch gibt, sondern nur dieses eindeutige, ich bin nun gerecht. Wenn ich Sie vorhin gefragt hätte, wer von Ihnen ist gerecht, wer hätte sich wohl getraut, die Hand zu heben? Ja, wir müssen alle unsere Hand heben, wir sind gerecht gemacht. Und das gilt nicht nur für einen Augenblick, das gilt nicht nur für heute, das gilt für Zeit und Ewigkeit. Ich bin gerecht gemacht durch den Sohn Gottes am Kreuz. Das ist keine Frage mehr für Paulus. Das ist kein Zweifel, keine Unsicherheit. Es geht hier auch nicht um die Frage, wie stark ist eigentlich mein Glaube? Da würden wir alle wahrscheinlich eher unterm Stuhl verschwinden jetzt, wenn wir danach gefragt würden und das beantworten sollten. Es geht nicht darum, wie unerschütterlich mein Glaube ist. Ist mein Glaube frei von allen Zweifeln? Da wären wir gar nicht mehr hier, wenn das so wäre. Ohne Zweifel. Bin ich eher Glaubenstyp Elia oder Daniel oder Stephanus oder Petrus oder Thomas oder Timotheus oder so irgendjemand mit einem ganz kleinen Kinderglauben, der sich gerade mühsam über Wasser halten kann? Es ist egal. Erst einmal ist es völlig egal. Entscheidend ist der Glaube an diesen Sohn Gottes am Kreuz, dass wir uns an ihn halten und verstehen, er hat mich schon erlöst. Ob ich das fühle oder nicht, spielt keine große Rolle im Augenblick. Aber dass ich hinzugetreten bin zu diesem Kreuz und mich an ihn halte und sagen kann, das gilt mir, ich bin erlöst. Paulus wird ja nicht müde, das immer wieder zu sagen, wir sind gerecht geworden. durch den Glauben an Jesus. Wir sind gerecht geworden durch das, was ein anderer an unserer Statt getan hat. Nicht durch das, was wir tun oder tun wollten oder müssten. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat den Schuldbrief zerrissen, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und zwar zu Recht. Wir haben es ja gerade gesehen vor 2 Wochen. Es ist bezahlt. Es geht um eine eindeutige, klare, vorhandene Rechnung, die wir nicht einfach unter den Tisch kehren können, sondern die er für uns bezahlt hat. Mit seinem Leben, was wir schuldig waren. Wir haben nun Frieden mit Gott. Das ist die Spur. Das soll jeder heute Morgen sagen können. Ich habe Frieden mit Gott. Ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht wirklich beeindruckend, aber ich habe Frieden mit Gott und dieser Friede, der steht und der bleibt und der ist unerschütterlich. Erst wenn ich das sagen kann, habe ich das, was Paulus uns eigentlich sagen möchte. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In den letzten Wochen, wir haben ja das Lutherjahr, 500 Jahre Reformation, hat man immer wieder hören und lesen können, dass diese Frage ja eigentlich gar nicht mehr aktuell sei. Die Frage, die Luther so geplagt hat, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das interessiere ja heute keinen Menschen mehr. Heute seien gesellschaftspolitische Themen, umweltpolitische Themen, zukunftspolitische Themen und was nicht alles noch auf dem Programm. Aber die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott, das braucht doch keiner. So glauben es viele und sagen es viele. Man kann eigentlich nur sagen, dann haben wir das Grundproblem dieser Welt noch nicht gelöst. Und dann kriegen wir dieses Grundproblem dieser Welt auch nicht in den Griff. Denn dann gilt immer noch dieser Satz, wenn man nur will, dann kann man auch. Wenn man sich nur genug anstrengt, dann wird man auch gut. Und dann kriegt man auch Gutes hin. Und dann muss alles gut werden. Christen haben es versucht, die Kommunisten haben es versucht, die Nationalsozialisten haben es versucht, die Menschen so hinzubiegen, auch mit Gewalt, damit sie endlich so seien, wie man sie haben wollte. Aber es gelingt nicht. Wenn man sich nur anstrengt, wenn man seine Kinder richtig erzieht, wenn man die richtige Pädagogik hat, wenn man seine Kinder vielleicht auch früh in den Kindergarten gibt, wenn die Eltern zu blöd sind zum Erziehen, dann kann man sie auch abgeben, da gibt es ja andere Möglichkeiten und so weiter und so fort. Die richtige Pädagogik, Klugheit, Intelligenz, die wird es dann schon machen. Warum ist das so? Weil die Menschen nicht sehen, wie tief die Sünde hineingeht in unser persönliches Leben. Und wie tief die Sünde sich durch diese Welt hindurchzieht, wie massiv und wie mächtig das Unheil in dieser Welt ist, dass jedes neugeborene Kind, da wiederhole ich mich, in das Unheil dieser Welt hineingeboren wird und in dieser unheilvollen Welt leben und aufwachsen muss, ob es will oder nicht. Ein Kind wird nicht gefragt, ob es in dieser Welt leben will. Ein Kind muss in dieser Welt leben, ohne Chance, dem auszuweichen. Und wenn man die Mechanismen sieht, wie schon kleine Kinder mit 1, 2, 3 Jahren verderben in einem Elternhaus, nicht weil die Eltern so böse sind, sondern weil sie genauso gelebt haben, genauso aufgewachsen sind, genauso geprägt sind von diesem Unheil, dasselbe Schicksal erlitten haben von Generation zu Generation, und diese Sünde und dieses Unheil permanent weitergegeben wird und keiner dem entkommt. Das ist Römer 3. Sie sind, da wird Paulus auch sehr deutlich, sie sind allesamt verdorben. Also nicht, sie haben so einen kleinen Schaden am Lack oder sowas, eine kleine Beule, die man ausbessern könnte. Sondern sie sind wirklich im tiefsten inneren Wesen verdorben. Und dann erst werden wir auch schuldig. Dann kommt Schuld hinein. Dann geben wir das weiter, was wir selber empfangen haben. Was wir von Anfang an der Welt empfangen haben. Durch einen Menschen, da kommen wir später noch drauf, in den nächsten Wochen oder Monaten, den einen Menschen, durch den die Sünde in die Welt hineingekommen ist und seitdem sich permanent weiter fortsetzt. Da spricht die Bibel dann von unserem Herzen. das trotzig und verzagt ist. Von frühester Kindheit an gilt das, dass unser Herz verkrümmt, verbogen, verhärtet, manchmal voller Wut und voller Zorn ist auf das, was uns alles begegnet ist, oder einfach nur ängstlich, verzweifelt, verbittert, verletzt, egoistisch, eigensinnig, gleichgültig, arrogant, überheblich, stolz, unfähig zu echter Liebe, unfähig zur Wahrheit, unfähig auch die Wahrheit zu erkennen, unfähig zum Heil, weil kein Heil da ist, in dem man hätte aufwachsen können. Es geht aber nicht darum, wie böse wir alle sind. Das mag so klingen, als wären wir alle so furchtbar abgrundtief nur böse, sondern es geht darum, dass da ein Fluch über dieser Welt liegt, dem wir nicht entkommen, nicht entgehen. Es geht darum, dass wir Erlösung brauchen und diese Erlösung nicht von uns kommt. Es geht darum, dass wie wir von diesem Fluch erlöst werden können, dieser Teufelskreis durchbrochen werden kann. Aber wie soll dieser Teufelskreis durchbrochen werden, wenn nicht einmal Sündenerkenntnis da ist? Wenn da so viele Menschen, die sagen, wenn man sich nur anstrengt, wenn man nur will, dann geht das auch, macht es so, wie ich das mache, dann ist alles gut. Davon gibt es viel zu viele, weil keine Sündenerkenntnis da ist. Wir haben das ja gesehen, Erkenntnis der Sünde kommt durch das Gesetz. Wir brauchen das Gesetz. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Auf der einen Seite kein Gesetz, auf der anderen Seite können wir nicht ohne Gesetz. Wir brauchen es, das Gesetz haben wir aber abgeschafft, weil ja in Deutschland die Menschen alle schon Christen sind, weil sie getauft und konfirmiert sind und das Gesetz nicht mehr brauchen. Und die Bösen, die Sünder, die Schuldigen, das sind die anderen. Ist immer dasselbe Muster, ist ja klar. Und Paulus ist sehr präzise, die Erkenntnis des Unheils und der Sünde kommt durch das Gesetz. Und dafür brauchen wir das Gesetz. Aber das Gesetz erlöst nicht von der Sünde. Das kann nur Sünde ans Licht bringen, kann es nur offenbar machen und zeigen, das Gesetz hat nicht die Macht, den Menschen bzw. das Menschenherz zu verändern, zu erneuern, auszubessern, glatt zu bügeln oder was immer man da erwarten könnte. Es kann nur Sünde ans Licht bringen. Wenn aber jemand meint und so auch seine Kinder erzieht, man müsste nur richtig wollen und sich zusammenreißen und das Gesetz halten und die Gebote halten, dann wird die Sünde nicht offenbar, dann wird die Sünde nicht erkannt, sondern sie wird in den Untergrund verdrängt. Und im Untergrund hat sie völlig freies Spiel. Nach außen sind wir fromm, im Untergrund treiben wir das oder werden getrieben von dem, was die Sünde in uns macht. Und das ist stärker als wir, das ist auch stärker als unser Wollen, stärker als alles, was wir gelernt haben oder noch lernen könnten. Da kriegt man ein frommes Gesicht, hält sich einigermaßen anständig über Wasser, aber tief im Herzen ist man immer noch derselbe, der man immer war. Wenn ich es nochmal wiederholen sollte, verkrümmt, verbogen, verhärtet, voller Wut und Zorn, ängstlich, verzweifelt, verbittert, verletzt, egoistisch, eigensinnig, gleichgültig, arrogant, überheblich und stolz, unfähig zu echter Liebe, unfähig zu Wahrheit, unfähig zum Heil, ohne Jesus. Das ist das Programm, was wir haben. Und noch einmal Paulus, da wir nun aber gerecht geworden sind, haben wir nun Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dass ich nun erstmalig zum Vater kommen darf. Und zwar so, wie ich bin, so wie ich bin. Dass ich nicht erst ein anderer werden muss, mich nicht zusammenreißen und beherrschen muss, sondern ich darf ihn Vater nennen durch Jesus Christus, darf kommen und darf mich auch zeigen, wie ich bin. Ich bin immer noch derselbe, mit diesem verrückten, irren, verdorbenen Wesen, das in uns ist, mit allem Unheil, mit aller Schuld, mit allem Versagen, mit allem Schaden, mit aller Schwachheit und darf ihm sagen, das bin ich. Das ist mein Leben, das ist mein Schaden. Und muss mich nicht verstecken vor ihm, sondern habe Frieden mit ihm, so wie ich bin. Und habe den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, dass ich kommen darf und den Fachmann, den Spezialisten ranlassen darf. Der, der etwas davon versteht, wie etwas Neues entsteht, wie man einen Menschen neu macht, neu schafft. Und wenn Sie dieses Unheil einmal gesehen haben, diesen Dreck, dieses verdorbene Wesen in uns allen, die Zerstörung, dann verstehen wir auch, dass man da nicht einfach einen Schalter umlegen kann und sagen kann, ab heute bin ich fromm, ab heute ist alles gut. Und es nicht heißt, jetzt ist aller Schaden vorbei, sondern dass da tiefe Heilungs- und Heiligungsprozesse nötig sind, um da in uns etwas Neues zu schaffen. Wenn Sie mit einem kaputten Auto in die Werkstatt gehen, da passiert etwas ganz Ähnliches, dass der Meister nicht ein paar meditative Sprüche loslässt über dem Auto, keine Wolldecke rüberlegt oder mit einem Poliertuch drüber wischt, sondern wenn da ein Schrott ist, dann muss der da ran und dann holt er seine Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, vielleicht auch einen Hammer, vielleicht auch einen Schraubstock und dann geht's richtig zur Sache, um das zu reparieren, was da beschädigt ist. Und wenn er freundlich ist, macht er uns doch einen guten Preis. Ist auch nicht selbstverständlich. Aber dass der Experte ran muss und dass wir verstehen, dass diese Karre jetzt genau da ist, wo sie hingehört, nämlich bei dem, der was davon versteht. Darum geht es. Und darum ist es so wichtig, dass wir sagen dürfen, ich habe Frieden mit Gott, so wie ich bin, und zu ihm darf ich kommen, als zu dem Experten des Heils, der weiß, wie das geht, der weiß, wie man das macht, wie man einen neuen Menschen schafft. Ich bin es, der die Nieren und Herzen erforscht. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und da wird geschraubt und gehämmert. Das ist nicht immer schön. Da wird auch manches zertrümmert in uns. Jesus weist darauf hin, ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums, heißt einmal Matthäus 5, wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Aber wer macht das denn? Sie haben alle noch beide Augen, beide Hände, jedenfalls soweit ich es im Augenblick sehen kann. Das macht ja keiner, selbstverständlich macht das keiner, weil wir das verstanden haben. Das Problem ist nicht das Auge, das Problem ist nicht die Hand, das Problem ist das Herz. Da können wir uns beide Hände abhacken und beide Augen rausreißen. Das Herz wird davon ein bisschen vielleicht beeindruckt, aber mehr auch nicht. Es wird nicht anders. Und darum heißt es nun weiter, darum rühmen wir uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Ich will es mal in dem Bild weiterhin sagen, wie ich es gerade gesagt habe. Es kann sein, dass er uns auch mal in den Schraubstock spannt. Dass er mal richtig hinlangt in unser Leben, dass es ganz tief hineingeht und das Schraubstock nicht schön ist. Dass das kein Spaß ist, wenn er in meinem Leben etwas zertrümmert, etwas herausreißt, etwas wegnimmt, was da nicht hineingehört. Das ist wirklich nicht schön. Schraubstock ist nicht Kuscheldecke. Sondern Schraubstock ist Schraubstock, das tut weh, das ist mühsam, das ist anstrengend. Das gilt für uns selbst und das gilt auch für die wir manchmal beten, wenn wir ja so ganz freimütig beten, Herr, hilf doch diesem und jenem und lass ihn zum Glauben finden und tu etwas in seinem Leben und schenk doch, dass er zur Umkehr und zur Buße findet. Und wir haben dann die Vorstellung, dass da etwas ganz Wunderbares, Schönes, Leichtes, so ein Säuseln des Geistes entsteht und sofort kommt einer zum Glauben. Es kann aber auch ganz anders sein, dass Gott einen Menschen so in die Mangel nimmt, dass er am Ende nur noch einen Ausweg kennt, nämlich den Weg ans Kreuz, den Weg zum Vater und endlich begriffen hat, wo es lang geht. Das kann es auch geben. Es muss nicht die Regel sein, nicht, dass jemand schon in Angst und Panik versinkt, aber das kann es geben. Nicht immer Schraubstock, nicht immer stramme Methoden, vielfach auch große Freundlichkeit und Güte und Barmherzigkeit und Gnade. Ein guter Hirte, der uns auf die Schulter nimmt, der uns trägt, der die Wunden verbindet, der uns den Tisch deckt und vieles, vieles mehr. Aber manchmal auch ganz anders. Manche haben das erlebt, was es heißt, im Schraubstock Gottes zu stecken und ich komme da einfach nicht raus. Ich weiß auch nicht, was ich da soll. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, warum das sein muss. Aber denken Sie dran, was wir gesungen haben vorhin. Kein Haar wird mir gekrümmt, ohne dass er es weiß. Haben Sie es gemerkt, was Sie gesungen haben? Sie haben gesungen, dass Sie das glauben wollen. Auch wenn Sie im Schraubstock stecken, dass Sie das glauben wollen. Auch wenn Sie in Bedrängnis geraten, dass Sie Glauben halten wollen und vertrauen wollen, dass es so richtig ist. Auch wenn jede Vernunft dagegen spricht, wenn es an sogenannte Eingemachte unseres Lebens geht, dann kann das so gehen. Und damit sollten wir rechnen. Gott löst etwas in unserem Leben und Gebet löst etwas aus. Und was das Gebet auslöst für uns selber und für andere, muss nicht immer bequem sein, sondern kann auch ganz anders werden. Bedrängnis wirkt Geduld. Geduld wirkt Bewährung. Bewährung wirkt Hoffnung. Aber Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Was heißt das? Das ist nicht die Frage, ob wir überhaupt Hoffnung bewahren, ob wir es hinkriegen, das festzuhalten, die Hoffnung nicht zu verlieren, sondern wir kennen, vermute ich, alle diese Sorge, ob es nicht sein könnte, dass wir das Verheißene nicht erlangen, dass wir irgendwo auf der Strecke bleiben. Aus Schwachheit, aus Blödheit, aus Mangel an Glauben, was auch immer da sein mag. Es gibt tausend Gründe, warum wir auf der Strecke bleiben könnten mit unserem Glauben, aus Ungehorsam, natürlich. Rausgeschmissen werden aus irgendeiner Kurve, weil irgendetwas passiert, dass uns irgendetwas rauswirft und wir es nicht schaffen, durchzuhalten. Oder wie es Paulus sagt und die Psalmen an vielen Stellen, dass wir zu Schanden werden. Schreckliches Wort. Sie wissen, was Schande ist. Früher gab es noch, wenn jemand Schande über eine Familie gebracht hat. Das war etwas Grausiges. Und das zu erleben, zu empfinden, ich bin eine Schande, ich bin zu Schanden geworden, auch über meinem eigenen Leben. Und Paulus sagt, wir werden nicht zu Schanden werden. Das ist unmöglich, dass wir zu Schanden werden sollten, dass wir am Ende die großen Loser sind, nach dem Motto, so blöd kann auch nur ich sein, dass ich es nicht hinkriege, sondern Paulus sagt, das ist ausgeschlossen. Wir werden nicht zu Schanden werden. Auch nicht da, wo wir von ihm in die Mangel genommen werden. Auch nicht da, wo wir im Schraubstock landen. Der letzte Schraubstock unseres Lebens ist das Sterben. Das ist nochmal sowas. Wird ja in der Bibel verglichen mit der Geburt eines Kindes. Das ist auch ein Schraubstock. Ich weiß das ja nicht, aber meine Frau weiß das, wie sich Schraubstock anfühlt, wenn ein Kind geboren wird. Und die Bibel sagt, so ist das im Sterben. Schraubstock, da muss man durch. Man entrinnt dem nicht. Aber es ist sein Schraubstock. Es ist seine Hand. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich will das jetzt nicht noch alles nochmal wiederholen, was in unserem Herzen war. Das haben Sie jetzt verstanden. Manches kennen Sie auch von sich selber, was da alles in unserem Herzen ist. Und jetzt sagt Paulus, jetzt ist etwas anderes, etwas Neues geschehen, nämlich die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen, in diesen jämmerlichen, kaputten, geschrotteten Herzen. Da ist nun etwas Neues, etwas ganz anderes hineingekommen. Die Liebe, die uns flutet und überschwemmt, es ist die Liebe dieses Vaters, es ist die Liebe, das müssen wir jetzt nochmal eigentlich durchbuchstabieren, die Liebe, die Jesus ans Kreuz getrieben hat für uns. Das ist die Liebe, die jetzt in uns lebendig werden darf und lebendig werden soll. Sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jetzt könnten wir 1. Korinther 13 lesen, können Sie ja heute Nachmittag mal machen. 1. Korinther 13, die Liebe vermag alles. Nicht meine, natürlich nicht, aber seine Liebe vermag alles. Und wenn diese Liebe Raum gewinnt, wenn diese Liebe hineinkommt in unser Leben, dann vermag sie alles, wozu sie da ist. Und diese Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl, irgendwie eine Atmosphäre, so eine Stimmung, die wir empfinden, sondern diese Liebe ist eine sehr aktive Liebe. Eine tätige, eine hochwirksame Liebe, das sehen wir hier am Kreuz. Eine Liebe, die uns treibt, eine Liebe, die uns drängt. Und welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, auch umgekehrt. Seine Kinder werden von seinem Geist und von dieser Liebe getrieben. Und noch einmal, das ist sehr, sehr wichtig. Wir sprechen nicht von einem Gott, der immer lieb ist. Bevor Paulus in Römer 5 zu dieser Liebe kommt, geht es 4 Kapitel um die Frage der Gerechtigkeit und der Heiligkeit Gottes. Man kriegt diese Liebe nicht, indem man sagt, ach, was für ein freundlicher, liebevoller Gott. Man kriegt diesen Gott nur, wenn man seine Heiligkeit versteht, seine Gerechtigkeit versteht und die eigene Sünde gesehen hat und unters Kreuz geht. Und dann auch sagen darf, jetzt habe ich Frieden mit Gott und jetzt ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und sie bewegt etwas, sie heilt, sie ordnet, sie reinigt, sie räumt auf, sie erlöst, verbindet, tröstet, wacht, schafft Frieden in mir, schafft Vertrauen, sie macht selig, sie verschafft mir den Zugang zu der Gnade, alles durch dieser Liebe und in dieser Liebe. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch schwach waren, als wir noch Sünder waren. Ganz wichtig, nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht würdig erweise, wenn ich zu schäbig, zu schuldig, zu armselig, zu verloren bin oder einfach zu schwach im Glauben. Das wiederholt Paulus noch einmal und sagt, seine Liebe wurde für uns offenbart, als wir noch schwach waren. Seine Liebe gilt denen, die schwach sind. Sollten sie schwach sein, ist das nicht ihr Problem. Sollten sie es nicht hinkriegen, ist das nicht das größte Problem. Aber sollten sie nicht zum Kreuz gehen, dann haben sie ein Problem. Aber gehen sie zum Kreuz, dann erleben sie Heil. Auch im Unheil. Dann erleben sie Frieden in der Zerrissenheit. Dann erleben sie Heilung bei allem, was dann noch ist, an Schaden. Als wir noch Sünder waren. Jeder vernünftige Mensch würde ja sagen, das gibt es gar nicht, dass einer sein Leben hingibt für Sünder. Für Feinde. Es gibt manchmal solche Situationen, das kennen wir von manchen Hollywood-Streifen, dass jemand sich für seinen besten Freund hingibt, für seine Familie, für seine Kinder was riskiert, für alles Mögliche. Ganz selten, dass sich jemand für das Gute opfert, sagt Paulus, ganz selten. Es gibt wenige Ausnahmen, Maximilian Kolbe ist einer gewesen. So ein paar, die uns aus dem Dritten Reich bekannt sind, die sich für das Gute geopfert haben, aber verschwindend wenige, die das gemacht haben. Doch nicht wegen seiner Feinde. Wo gibt es einen, der für seine Feinde sein Leben hingibt? Für diese unbedeutenden Gestalten, wie wir es sind. Ist doch völlig irrational, unlogisch, undenkbar. Wer sollte sich für mich, für sie opfern? Fällt Ihnen jemand ein? Darum geht's Paulus. Einer macht sowas. Als wir noch Feinde waren, Jesus macht so etwas. Und das will Paulus sagen, so ist Gott, so ist Gott. Er tut das Undenkbare, das, was sich kein Mensch hätte ausdenken können. Er gibt sein Leben hin, nicht für das fromme Volk, nicht für all die Guten, die da sind, nicht für all die, die sich schon anstrengen und bemühen, sondern für die Verlorenen und Schwachen, für Zöllner, Sünder, Ausgestoßene, Huren, alles, was da ist. damit keiner verloren geht. Johannes 3. So sehr hat Gott die Welt geliebt, als wir noch Sünder waren. Wo ist solch ein Gott, wie du einer bist? Suchen Sie mal, überlegen Sie mal, vergleichen Sie mal. Sie dürfen ja vergleichen. Gucken Sie mal auf Allah, auf Buddha, auf die ganzen anderen, die da sind. Vergleichen Sie mal, wo ist ein Gott, der dem nun nahe kommt? Sind alle gnadenlos, allesamt. Geschweige denn, dass einer sein Leben oder überhaupt irgendwas riskiert und hingibt für uns. Einer macht das am Kreuz Jesu. Diese bestechende Klarheit von Paulus ist beeindruckend. Eins und eins sind zwei, ganz eindeutig. Wenn x groß ist, muss x Quadrat noch viel, viel größer sein und x hoch 5 ist schon unermesslich. Wenn er schon für Sünder sein Leben hingibt, wenn das schon einer macht, für Sünder, was macht er dann erst für die, die nun durch sein Blut gerecht, versöhnt, erlöst worden sind? Die also schon eine ganz wesentliche Veränderung erlebt haben. Wenn er für die einen schon so etwas Verrücktes macht, was macht er dann erst für die anderen? Wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden, und die Fülle haben durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Das ist Mathematik auf Paulisch. Einfach eine Rechnung, einfach ein Vergleich. Und mit ein bisschen Mathe kriegt man sein Ergebnis raus. Unermesslich, unermesslich groß. Das ist Liebe und Gnade und Zuwendung und Heilung und Freundlichkeit und Güte. Im Turbomodus hoch 5, das gibt es nirgends sonst als nur hier. Da ist so viel Kraft, so viel Heil, so viel Heilung, so viel Heiligung, so viel Vergebung, so viel Erlösung, Frieden, Gnade, liebevolle Energie, die mein Leben auch wirklich anders machen kann, auch da, wo ich nichts mehr hinkriege, die wir einfach anzapfen dürfen. Einfach kommen und sagen, Herr, hier bin ich mit meinem Elend, mit meiner Schuld, mit meinem Unheil, ich brauche dein Heil. Ohne dieses Heil bin ich nichts. Mit deinem Heil habe ich alles. Mehr Gewissheit geht nicht. Mehr Gewissheit geht nicht. Absolut. Dass wir schon Versöhnte sind, dass wir schon den Zugang haben und Gott eigentlich nur eines von uns will, nur eines, er will nicht viel von uns, nur das eine, dass wir ihn in Wahrheit sehen, wie er ist. So bin ich. Er möchte gesehen werden. Er möchte, dass wir sehen, wie er vor Liebe brennt, dass wir sehen, wie er mit Feinden umgeht. Und begreifen, was das heißt, wenn er so mit Feinden umgeht, wie geht er dann mit seinen Kindern um, mit den Geliebten? Das kann man gar nicht mehr denken. Haben Sie es erlebt? Dass wir es verstehen und sehen, seine Herrlichkeit begreifen, wie gnädig, freundlich, barmherzig, voller Güte, wie unvergleichlich er ist in seiner Heiligkeit, trotz seiner Heiligkeit. Und wir nur eines tun können, ihn anbeten, ihn ehren, ihm danken, ihm glauben, ihm vertrauen, ihm unser Leben hingeben, dem Spezialisten, dem Fachmann, Jesus nachfolgen. Wohin sonst sollten wir gehen? Und die zwei unter uns, oder fünf, oder 10 oder 100, die das noch nicht haben, die sollten nicht weggehen. Hier stehen freundliche Christen gleich bereit zum Gebet, draußen am Kontaktpunkt. Gehen Sie nicht, ohne das geklärt zu haben, ohne ihn zu sehen, ohne in der Anbetung zu landen, ohne die Fülle zu haben, ohne Heil zu finden. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, so wie wir nun hier stehen vor dir, vor deinem Angesicht, können wir nur unser Leben dir hinlegen und dir bekennen, wie es aussieht. Wir wollen dir herzlich danken für diese Zusage, dass wir in dir Frieden haben mit dem Vater, Frieden mit Gott, versöhnt sein dürfen, dass wir nichts anderes zu tun haben, als einfach zu dir zu kommen, zu deinem Kreuz, uns nicht verstellen, nicht verbiegen, nicht besser sein wollen, als wir sind, sondern einfach nur sagen, das ist mein Leben. Und du weißt, damit umzugehen. Du weißt, wie das gehen kann, dass unser kleines Leben anders werden kann. Heil, voller Freundlichkeit und Güte, Heiligung und neuem Leben werden kann. Herr, wir bitten dich, wo es noch nicht geschehen ist, dass wir nicht einfach weitergehen, dass wir nicht im eigenen stecken bleiben, sondern dass wir diesen Frieden und dieses Heil und diese Liebe durch deinen Geist erfahren. Wir wollen dir sagen, wo in unserem Leben noch so viel Unheil ist, wollen es dir bekennen, wo wir schuldig sind, wo wir elend sind, wo wir jämmerlich sind und wollen gerne uns aufmachen und dir nachfolgen. Bitten dich von ganzem Herzen, halt du uns fest in deiner Hand. Lass uns nicht irgendwelche Wege gehen, sondern lass uns dir nachfolgen. Und wir wollen dich ehren, deinen Namen groß machen und können doch nur staunen über dem, was du uns Gutes getan hast. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.